Moin, liebe Studis! Hallo, hier ist wieder eine Rückblickfolge. Wir sind beim Podcast für die Vorlesung Algebra 1 und es ist eine Rückblickfolge zu Kapitel 6. Da haben wir ziemlich doll das Thema gewechselt, nachdem wir davor ganz lange über Ringe gesprochen haben, verschiedene Eigenschaften von Ringen, Polynomringe, Irreduzibilität, ging es dann plötzlich los mit Primzahlen. In Kapitel 6 haben wir im Wesentlichen über Kongruenzrechnungen gesprochen, speziell Kongruenzen modulo Primzahlen wurden irgendwann wichtig und dann haben wir am Anfang halt über Primzahlen geredet. Zum Beispiel haben wir gezeigt, dass es unendlich viele gibt. Es gibt aber auch beliebig lange Lücken, wo also ganz viele Zahlen aufeinander folgen, die keine Primzahlen sind. Und noch ein bisschen anderes Zeug dazu angeguckt und dann haben wir eingeführt, was es heißt, dass zwei ganze Zahlen kongruent sind, modulo einer von null verschiedenen Zahl r. A und b aus z sind kongruent modulo r, wobei r ungleich 0 ist, genau dann, wenn a minus b durch r teilbar ist in z. Das heißt, wir sind irgendwie noch verbunden mit dem Thema Ringe, weil Teilbarkeit eine Rolle spielt, aber der Fokus ist jetzt ein ganz anderer. Wir haben Schreibweise dafür eingeführt, wir haben uns überlegt, dass Kongruenz modulo einer festen Zahl r eine Äquivalenzrelation definiert. Dann kann man sich wieder fragen, wie sehen die Klassen aus, was haben die so für Eigenschaften und so. Naja, und dann haben wir Rechenregeln bewiesen. Kongruenz verträgt sich mit der Addition, mit der Subtraktion und mit der Multiplikation. Und bei der Division wird es dann interessant. Oder beim Kürzen, sollte ich eigentlich sagen, denn wir sind ja in Z. Da können wir im Allgemeinen nicht dividieren, aber wir können manchmal kürzen. Und mit dem Kürzen verträgt Kongruenzrechnung sich dann, wenn das, was ich wegkürzen möchte, teilerfremd ist zu dem Modulo, dem ich rechne. Das war Lemma 6, 5 und das haben wir dann schon ganz, ganz, ganz oft benutzt. Man kann das noch ein bisschen verfeinern bzw. verstärken. Dazu gibt es eine Übungsaufgabe, bei der wir übrigens festgestellt haben, dass die so, wie sie da steht, also dass der Zusatz, der da steht, so nicht stimmt. Das wird deswegen korrigiert. Also nicht wundern, wenn es eine aktualisierte Version von der Übungsserie gibt, von der Serie 7. Da korrigieren wir das. Das, worum es bei der Aufgabe geht, was man da üben soll, das nehmen Sie auf jeden Fall mit, auch bei der alten Version, jedenfalls am Anfang der Aufgabe. Naja, und dann haben wir relativ viel über Primzahlen gesprochen und Kongruenzen, die was mit Primzahlen zu tun haben. Das ist erstmal für sich interessant und es ist irgendwie klassisch, es hat so klassische Zahlentheorie, das ist irgendwie ganz schön. Es gibt aber moderne Anwendungen, zum Beispiel beim Thema Primzahltests, also bei der Frage, wie man natürliche Zahlen als prim erkennen kann, ohne einfach naiv nach Teilern zu suchen. Wenn Sie das interessant finden, dann empfehle ich, wie so oft, die Vorlesung Zahlentheorie. Der kleine Satz von Fermat sagt, dass wenn wir eine Primzahl haben, p und eine ganze Zahl a, dass dann a hoch p kongruent zu a ist modulo p. Und es gibt noch eine Spezialisierung in dem Fall, wo a nicht durch p teilbar ist, dann gilt nämlich auch a hoch p minus 1 kongruent 1 modulo p. Und im Beweis kam eine Idee vor, die wir dann später noch ganz, ganz oft verwendet haben, nämlich, dass wir irgendwas multiplizieren, dann multiplizieren wir irgendwas anderes, aber so, dass die Produkte kongruent sind zueinander, modulo p, und dann schreibt man alles geschickt um, sodass man am Ende irgendwas wegkürzen kann. Diese Idee, die kommt in dem Kapitel noch mindestens einmal vor und sie kommt auch im Kapitel 7 noch mehrfach vor. Das ist eine, die uns jetzt begleiten wird. Dann kommt der Satz von Xin Xiu Shao, der sogenannte chinesische Restsatz, den ich nur deshalb jetzt noch manchmal so nenne, weil der halt ganz oft so bezeichnet wird und weil sie ihn dann leichter finden. Aber ich habe in der Vorlesung darüber gesprochen, dass ich finde, dass man schon sagen sollte, wer den bewiesen hat. Und da geht es darum, dass bei paarweise teilerfremden Zahlen es möglich ist, mehrere Kongruenzen gleichzeitig zu erfüllen. Wenn ich also paarweise teilerfremde ganze Zahlen habe, m1 bis mk und ganze Zahlen a1 bis ak, dann kann ich eine ganze Zahl x finden, derart, dass die gleichzeitig zu all diesen ai kongruent ist, modulo dem dazugehörigen mi. Und das haben wir per vollständiger Induktion bewiesen, haben da auch wieder umgeformt, gekürzt und so weiter. Die Ideen wiederholen sich hier in diesem Kapitel. Wir haben die sogenannte Eulersche Phi-Funktion eingeführt. Die Eulersche Phi-Funktion, angewandt auf eine natürliche Zahl n, zählt, wie viele der Zahlen 1 bis n zu n teilerfremd sind. Und da haben wir uns eine wunderbare Rechenregel überlegt, nämlich, dass bei Produkten mit teilerfremden Faktoren man die Eulersche Phi-Funktion sozusagen rausziehen kann. Phi von a mal b ist, wenn a und b teilerfremd sind, in Z, Phi von a mal Phi von b. Das führt dann dazu, dass man bei zusammengesetzten Zahlen, wenn man da den Wert der Phi-Funktion ausrechnen möchte, man sich immer zurückziehen kann auf eine Primfaktorzerlegung und dann zieht man die Eulersche Phi-Funktion so raus, dann hat man am Ende der Primfaktor, also da hat man die Primzahlen aus der Primfaktorzerlegung da stehen mit den dazugehörigen Exponenten und muss sich nur noch überlegen, wie Phi von einer Primzahlpotenz aussieht. Haben wir in der Vorlesung kurz drüber gesprochen. Der Beweis dieses Lemmas für die Phi-Funktion, der lief darüber, dass wir eine ganz bestimmte, etwas obskur aussehende Menge genommen und die Elemente darin mehrfach gezählt haben. Und bei den Argumenten ging es auch wieder um Teilerfremdheit, um Kongruenzen, um simultan erfüllte Kongruenzen, darum, dass man in gewissen Mengen immer nur eine zu irgendwas kongruente Zahl finden kann. Sowas. Das ist so die Art der Argumentation in Kapitel 6. Dann kam eine Folgerung, Folgerung 6.9, in der stand, wie man bei zusammengesetzten Zahlen den Wert der Phi-Funktion ausrechnet. Die Idee habe ich gerade schon erklärt. Man zieht sich zurück auf Primzahlpotenzen und dann überlegt man sich noch, wie man das für Primzahlpotenzen macht. Ja, und dann kam auch schon der Satz von Fermat-Euler, eine Erweiterung des kleinen Satzes von Fermat. Und das sieht man auch im Beweis, denn die Idee, wie man den beweist, ist im Prinzip wieder die gleiche. Nur, dass man diesmal halt nicht alle möglichen Reste sich einmal anguckt, sondern nur die Teilerfremden. Aber auch dann nimmt man sich wieder Zahlen, multipliziert, formt irgendwas um, kürzt irgendwas raus mit Lemma 6.5 und dann steht die Behauptung da. Damit war Kapitel 6 im Prinzip schon zu Ende. Aber ich wollte unter anderem, um zu motivieren, was dann als nächstes kommt, ein paar Anwendungsbeispiele anschauen. Und in Beispiel 6.11 haben wir dann so ganz unterschiedliches Zeug. Wir haben verschiedene Gleichungen und die Frage, ob die ganzzahlig lösbar sind. Wir haben Teilbarkeitsregeln angeguckt, da gab es auch eine Übungsaufgabe zu. Und wir haben gefragt, ob man immer beliebig viele aufeinanderfolgende Zahlen finden kann, die durch eine Quadratzahl teilbar sind. Ja, das war Kapitel 6. Kurz und schmerzlos, mir fällt jetzt gerade nichts weiter ein. Irgendwelche Sonderwünsche habe ich auch nicht gehört. Aber wie immer gilt natürlich, dass wenn Sie beim Wiederholen oder beim Vorbereiten auf die Prüfung merken, dass Ihnen irgendwo noch was fehlt, zum Beispiel, dass Sie irgendwo einen Beweis nochmal ausführlicher erklärt haben wollen oder dass Sie ein gewisses Argument nochmal konkret sehen wollen an einem Beispiel oder dass Sie irgendwo noch mehr Aufgaben sehen wollen, wie man irgendwas anwenden kann, na, dann wissen Sie ja Bescheid, sagen Sie mir das einfach. Und dann gibt es eine Podcast-Folge dazu. Ansonsten war es das erstmal. Bis dann. Ups, ist ein bisschen laut.